Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Felix Mitterer muss ich hier wohl nicht groß vorstellen. Es gibt eigentlich niemanden, der nicht seine Texte in der Schule gelesen hat, ein Theaterstück von ihm gesehen hat. Und die älteren Semester können sich natürlich noch an seine Serie Die Piefke-Saga erinnern. Ich habe mit Felix Mitterer heute über seinen neuen Roman gesprochen. Es ist sein erster Roman, er heißt Keiner von euch. Und wir haben uns darüber unterhalten, was eine Geschichte, die im 18. Jahrhundert spielt, mit unserem Leben heute und dem Umgang mit dem Fremden zu tun hat. Und er verrät uns vielleicht, ob es eine Fortsetzung der Piefke-Saga geben wird und ob er nochmal einen Roman schreiben wird. Ich bin übrigens Petra Hartlieb und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Lieber Herr Mitterer, Sie haben sich mit Ihrem ersten Roman ins 18. Jahrhundert begeben. Warum gerade diese Zeit?
Ja, das hat der Angelo Solomon mir vorgeschrieben, beziehungsweise der Madi Marquet, wie er anscheinend geheißen hat. Der hat die Zeit bestimmt. Das heißt, war aber spannend.
Würden Sie ganz kurz die Eckdaten seiner Geschichte erzählen für die Leute, die das Buch noch nicht kennen?
Er wurde aus Afrika nach Sizilien verkauft, weil die kleinen Mohrenbuben, wie man sie nannte, gerade modern wurden. Sizilien war zu diesem Zeitpunkt österreichisch. Fürst Lobkowitz war dort und hat sich in den kleinen Buben verschaut und die Gräfin, die ihn gekauft hat für ihre Tochter, hat es gemerkt und hat ihn schweren Herzens dem Feldmarschall geschenkt. Der war Befehlshaber der kaiserlichen Armee und war kaum da in Wien und war mit den Buben unterwegs auf den Schlachtfeldern Europas. Gegen die Preußen, oft gegen die Türken natürlich. Da hat ihm angeblich der Angelo, der inzwischen heranwuchs, sogar das Leben gerettet in einer Schlacht. Er hat ihm offenbar eine gute Erziehung angedeihen lassen und der Bub war unglaublich wissbegierig. So als wäre er ich, der ich auch wusste, kommend aus einem anderen Milieu. Man muss sich einiges aneignen. Bildung ist wichtig, also das sage ich ja heute noch. Und er wusste auch, wie wichtig Bildung ist, weil er wollte nicht der kleine Mohrenbub sein. Naja, inzwischen hat der Angelo, weiß nicht, 10 Sprachen gesprochen, war erfahren in Brückenbau, in der sogenannten Kriegskunst. Und dann ging's unglaublich aufwärts mit dem Mann aus Afrika, weil der Mozart hat ihn entdeckt, hat ihn zu den Freimaurern gebracht, für die Freimaurer und für dann den Kaiser Josef II. Wurde er zum Aushängeschild der Aufklärung, was Bildung eben alles machen kann aus einem Menschen, ganz gleich, woher er kommt, aus welchem Milieu und aus welchem Land auch. Der Angelo hatte den Vorteil, dass er so unglaublich schön war für westliche Begriffe und offenbar für westliche Begriffe auch nicht alterte. Das heißt, der Angelo hat in Wien Menschen getroffen, die schon ziemlich gebrechlich waren und gesagt haben, ah, Sie sind jetzt der Sohn vom Herrn Solomon. Und Er hat gesagt, nein, das bin ich schon selber. Also unglaublicher Aufstieg und dann starb sein Beschützer, der Kaiser Josef. Es kam ganz kurz ein Leopold, der starb. Dann kam der Franz I., 24 Jahre alt, Käfersammler und Schmetterlingssammler in der Toskana und lässt dem toten Angelo die Haut abziehen und ihn ausstopfen und im Naturalienkabinett ausstellen. Das ist das Unfassbare. Mit Lendenschurz und Federschmuck und lauter so Blödsinn. Nicht das, was er sich erträumt hat, nämlich den Aufstieg unter den Weißen.
Man kann ja sagen, wenn man die ganzen historischen Darstellungen sich anschaut, er war ja, ich sage immer, so ein bisschen fast wie so ein Integrationsextremist. Also er wollte ja alles richtig machen, hat diese Bildung genossen, hat sozusagen, ist am Hof aus- und eingegangen. Es hat ihm irgendwie alles nichts geholfen. Er ist trotzdem als Exote ausgestopft im Naturhistorischen Museum gelandet. Wie lang ist er dort ausgestellt gewesen?
Naja, in Wahrheit war er ausgestellt. Inzwischen hatte Angelo eine Wiener Witwe geheiratet mit Unterstützung des Kaisers gegen den Willen des Kardinals und Erzbischofs, aber den hat der Kaiser halt unter Druck gesetzt. Da gab es eine Tochter Josephine, die auch sehr schön war, offenbar. Und die hat sich jetzt ihren Vater in der Glasvitrine im Naturalienkabinett ausgestopft anschauen müssen. Was sie natürlich nicht ertragen hat. Wie soll man ertragen, wenn der eigene Vater oder Mutter ausgestopft im Schaukasten steht? Ist zum Kardinal Megazzi immer noch, der sich in dem Fall ziemlich tapfer verhalten hat. Er ist nämlich zum Kaiser Franz, zu dem blutjungen Menschen hin, 24 Jahre alt, und hat gesagt, so geht das nicht, Majestät. Er ist ein Christenmensch, ein gebildeter Mensch. Den kann man nicht die Haut abziehen und ihn ausstopfen und in den Schaukasten stellen. Und hat der Kaiser gesagt, der Junge, tut mir furchtbar leid, Herr Kardinal, aber die Seelen meiner Untertanen gehören von mir aus Ihnen, aber die Körper gehören mir. Und offen die Überzeugung, so ein schönes Exemplar muss man ausstellen. Dann gab es viele Proteste. Irgendwann war es dann doch peinlich und man hat seinen Körper auf den Dachboden gestellt, wo dann der Wärter gegen bare Münze dann doch einmal den Vorhang weggezogen hat, wenn ihn jemand sehen wollte, jemand Neugieriger. Da stand er bis 1848, bis zur Revolution in Wien. Und da hat die kaiserliche Artillerie in die Stadt reingeschossen und hat auch den nunmehrigen Josefsplatz erwischt mit der im Eck links, mit der Nationalbibliothek rechts. Fehltreffer, Friendly Fire oder wie man das sagt. Jedenfalls ist der Körper von Angelo Solimann 1848 verbrannt. Er war aber nicht der Einzige. War ja eine Lesetournee geplant, unter anderem im Stift Göttweig. Und da komme ich drauf, weil ich da nachgeschaut habe. Die hatten auch eine Wunderkammer, wie sie es nannten. Und da war auch ein Afrikaner ausgestopft. Das haben sie überall gemacht.
Sie haben in Ihrem Buch ja dem Buben einen afrikanischen Namen gegeben und auch in Ihrem Roman spricht er auch immer wieder die Muttersprache. Haben Sie das recherchiert oder haben Sie das erfunden? Weil ich habe sonst keine Quellen gefunden dazu.
Ja, das habe ich recherchiert oder übernommen von einer deutschen Anthropologin, die die erste und einzige war, die sich wirklich mit dem Angelo Solimann auseinandergesetzt hat und nachgeforscht hat, wo er wohl herkam. Und warum man nach Sizilien kam. Sie hat es genau herausgefunden, das heißt ja jetzt alles anders. Die Kolonialherren haben ja dann die Grenzen gezogen. Jedenfalls war es offenbar so, dass sein Volk islamisiert wurde und ständig entführt wurde, aber von islamischen Reiterhorden und als Sklaven verkauft wurden. Also haben sie sich in die Berge geflüchtet und dort sind sie wieder vom Islam zurückgekehrt. In ihre Naturreligion, also wo die Natur beseelt ist, bis zu den Vulkanen hin, die es dort gibt. Und ich habe es von ihr übernommen, dass er angeblich Madi Maké geheißen hat. Und auf diese Forscherin vertraue ich wirklich, weil die hat auch in Baden bei Wien seine Totenmaske entdeckt, in einem Museum, weiß nicht mehr, wie es heißt, wo Gipsabdrucke sind von vielen Totenmasken und Köpfen. Und da hat sie die Totenmaske von Angelo Solimann entdeckt, wo jemand den ganzen Kopf nachgeformt hat. sie hat endlich umgedreht alles und das Holzbrett, auf dem da stand der Name Angela Solomon drauf. Alle Eckdaten stammen von dieser Monika Fierler und dann habe ich etwas getan, was ich glaubte nicht zu haben oder nicht mehr seit der Kindheit zu haben, Fantasie. Das heißt, es ist die Fantasie mit mir durchgegangen und ich wollte, dass die Bösen bestraft werden und das ging nur, indem ich das alles zusammenbaue und zusammenhalte. Und darum erleidet er an einem prominenten Ort von seiner Tochter die Verbrennung, was ja in seinem Glauben etwas Positives ist. Und nicht erst 1848. Ja, da ist viel Fiktion drinnen.
Ja, ja, ich fand es eigentlich total schön. Ich habe das nicht gewusst, dass der Name echt war und auch, dass sie ihn immer wieder in ihrer Muttersprache sprechen. Also ich fand das total schön, weil für mich hat es dieser Figur einfach ein bisschen die Würde zurückgegeben. Also wie er als Achtjähriger gekommen ist, war der ja kein weißes Blatt Papier, sondern der hatte eine Geschichte und das fand ich einfach eine sehr runde Sache, dass der auch noch eine Vergangenheit hat, dass der ein Vorleben hatte. Das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen.
Und er war ja auch ein verzweifelter Mensch. So schön er war, so sehr ihn all die Wiener Damen und manche Herren angeschmachtet haben, er war manchmal sehr verzweifelt, weil er sich so sehr bemüht hat, sich anzupassen, dass er sich selber dann als Weißer gefühlt hat. Und er hat aber gemerkt, helfen tut ihm letzten Endes gar nichts.
Er bleibt der Exote. Ja. Die Geschichte von ihm wurde ja schon öfter erzählt. Es gab, glaube ich, vor ein paar Jahren im Wien-Museum eine große Ausstellung. Es gibt auch diesen Kinofilm. Warum wollten Sie die Geschichte nochmal erzählen?
Ich bin ja schon seit Mitte der 90er Jahre dran. Ich bin ein furchtbarer Mensch. 77 mein erstes Stück, mein erstes Drehbuch. Ja, und dann kommen die Theater und sagen, schreibst du uns ein Stück und das Fernsehen kommt, schreibst du uns ein Drehbuch. Und mein armer Verlag, Heimon in Innsbruck, druckt dann meine Stücke ab, also in Einzelausgaben und in Sammelbänden. Und Michael Forcher damals sogar Drehbücher wie Verkaufte Heimat und die Piefke-Saga, aber immer doch einmal sagend, okay, mach uns doch einmal eine Prosa. Und sage, ja, natürlich mache ich das, wollte ich immer schon. Und dann fange ich an recherchieren und erzähle ihnen das, ja, und dann schreibe ich das. Und ich mach's nicht, es ist furchtbar. Und jetzt bin ich halt nicht mehr so jung, da habe ich gedacht, na, wenn ich es jetzt nicht mehr mache, dann mache ich es überhaupt nicht mehr. Ich muss das jetzt machen. Und dann habe ich in der Nähe vor 2 Jahren, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, mein Lebenslauf geschrieben. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machen wir das auch noch.
Das heißt, es ist im Grunde, haben wir es jetzt mit einem Jugendwerk von Ihnen zu tun, das seit vielen, vielen Jahren in Ihrem Kopf geistert und jetzt haben Sie es einfach aufgeschrieben.
Ja, und dann habe ich mitgekriegt, der Ludwig Fels hat ein Stück geschrieben, da war das Volkstheater bei den Bregenzer Festspielen. Habe das vom Schleinzer mitgekriegt, den Film nicht gesehen, weil ich halt am Land wohne und nicht ins Kino gehe. Ich habe mir meinen Made Marquet Angelo Solomon einfach gemacht, wie ich ihn mir dann vorgestellt habe. Das heißt, ich habe lange Jahre recherchiert und dann habe ich es halt endlich geschrieben auch noch.
Und es war aber für Sie immer klar, dass das ein Roman ist und nicht zum Beispiel ein Theaterstück?
Ich habe ja gewusst, was da kommt. Und am Theater sagen sie, könntest vielleicht bitte ein bisschen weniger sein. Beim Drehbuch ja genauso. Und das war jetzt schon die wunderbare Entdeckung von mir beim Schreiben. Ich kann schreiben, was ich will. Es kostet nichts. Findet alles im Kopf der Leserin und des Lesers statt. Ich kann reinschreiben, 10.000 Menschen marschieren durch die Stadt in Rokoko-Kostümen und 100.000 Luster mit 1 Million Kerzen. Kostet überhaupt nichts. Und das war für mich ganz was Besonderes, ganz was Neues, auch ein Befreiungsschlag. Und da ist dann irgendwie die Fantasie mit mir durchgegangen und bin auch darüber froh, weil ich immer der Meinung war, ich kann nur wahre Geschichten erzählen. Das hat auch einen wahren Hintergrund, aber die Fantasie, die Fiktion hat ja dann doch eine große Rolle gespielt und ich habe mich ihm sehr angenähert. Auch dieses Schabblatt, und ich habe immer geglaubt, das ist ein Kupferstich, den es da gibt im Wien-Museum und in der Albertina. Also wenn man das Bild eines Menschen noch dazu vor sich hat, gibt einem das unglaublich viel. Ich habe ihn ja immer bei mir, da ist er. auf meinem Handy.
Ein schönes Bild von ihm. Ja, toll.
Da ist er auf meinem Handy drauf.
Ja, was ich das Schöne finde an so Romanen ist, also wie gesagt, ich kenne die Geschichte. Ich habe auch mal Geschichte studiert, jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, kennt die Geschichte von dem. Und ich habe auch damals diese Ausstellung im Wien-Museum gesehen. Aber durch das, dass sie quasi ja dieser Figur ganz viel Fleisch geben, in Dialogen, in Gedanken, in Reflexionen, wird das erst so spürbar. Also dieses Entsetzen, wie arg das eigentlich ist, diese Geschichte. Also das habe ich wirklich eigentlich erst, natürlich weiß man das, wir sind aufgeklärte Menschen und wir sind dagegen, dass sowas passiert. Aber es ist noch einmal anders, wenn man einen Roman liest, wo man die Leiden von jemandem mitkriegt, die Sorgen von jemandem mitkriegt, die Angst von jemandem mitkriegt, dieses Streben nach Dazugehören. Und das ist einfach mit viel Fleisch von innen bestückt worden. Und deswegen macht es diese ganze Geschichte auch so spürbar. Also es gibt durchaus mehr Berechtigung, darüber einen Roman zu schreiben, außer dass der Produktionsassistent sagt, seid narrisch, was ist das Große, das können wir nie ausstatten.
Ja, ich bin auch sehr froh. Ich lerne ja immer so gern. Und man lernt ja in der Geschichte, wenn man genau nachschaut, die absurdesten Dinge kennen. Also einen Kaiser Josef, den ich ja immer geschätzt habe als Aufklärer, als Tiroler weiß ich, dass die Tiroler schon einen Aufstand gegen ihn vorhatten, weil ihnen alles genommen hat. Also die ganzen Fronleichnamsumzüge, Wallfahrten, Passionsspiele, alles hat er ihnen weggenommen. Das ändert aber nichts daran, dass er eine unfassbar spannende Figur ist. Erstens einmal ein Fortschrittsmensch, der die Leibeigenschaft, die Todesstrafe, die Folter, all das abgeschafft hat, die Religionsfreiheit eingeführt hat, die Pressefreiheit eingeführt hat. Und dann hat er so merkwürdige Marotten, die ihn, wo er irgendwie am Spittelberg oben in einem zwielichtigen Lokal als Graf sowieso verkehrt und sich dann eine der Damen dort hinausbestellt nach Schönbrunn, eine Jodlerin, weil er die Natur so verehrt und das ist ja alles wahnsinnig schräg. Und auf was ich da alles gestoßen bin, auch auf diesen, es kommt eine merkwürdige Figur vor, der Herr Hoffmann, der ein unfassbar bösartiger Mensch ist, muss man nicht den ganzen Inhalt verraten, aber es gab einen Spion bei den Freimaurern, Und so habe ich ihn erfunden. Und es gab dann sogar den sogenannten Händelherrn. Das ist ein Mörder in Wien, der zu seinen Frauenmorden mit Hühnern im Korb auftaucht und die Frau metzelt und die Hühner metzelt. Da kommen ja Dinge vor, die fallen einem selber überhaupt
die
nicht ein. Das
nicht
geht nicht.
Ja.
Auch jetzt wieder in unserer Situation, wo wir ja sind, das kann man ja nie erfinden. Bestimmte Dinge lief die Wirklichkeit, übertrifft die Fantasie dann doch immer wieder, muss ich sagen.
Das Buch ist ja jetzt gerade in einer Phase erschienen, das haben Sie sich ja nicht ausgedacht, weil so ein Buch ist ja ein langer Prozess, in der das Verhältnis der Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben nochmal ganz massiv in die Öffentlichkeit gerückt ist. Was hat eine Geschichte, die um 1770 spielt, mit unserer Gegenwart jetzt zu tun?
Ja, ich hätte ja nie damit gerechnet. Ich meine, es kommt in irgendeiner Weise vor, dass jetzt die kleinen Mohren als Sklaven auf den Baumwollfeldern in Amerika drüben arbeiten. Aber ich habe nie damit gerechnet. Es war mir schon klar, die schwarze Bevölkerung in Amerika, die sind alle entführt worden irgendwann und gekauft worden und verkauft worden für die Baumwollernte oder im Haushalt oder was immer. Es ist wirklich sehr eigenartig und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht angeben damit, dass wir das nicht so sein wie die Amerikaner, weil bei uns gibt's halt, wie es zum Beispiel in Tirol einen Antisemitismus ohne Juden gab, weil ja keine da waren, außer zwei, drei in Innsbruck und irgendein Schneider am Land draußen. So gibt es auch einen Rassismus ohne Afrikaner zum Beispiel. Und natürlich ist mir dann sofort eingefallen, was mir da einen Omo Fuma oder wie der geheißen hat, der da im Flugzeug wegexpediert werden sollte von Wien und dann gefesselt und geknebelt wurde, weil er nicht wollte und dann gestorben ist. Oder eine zweite Geschichte, wo dann einer sich so verwehrt hat gegen die Abschiebung per Flug, zeigt, dass der Pilot zu den Polizisten gesagt hat, geht's wieder, den nehme ich nicht mit.
Ja.
Und die fahren da von Schwächert herein in irgendein Lagerhaus und verprügeln den. Oder ich kann mich gut erinnern an die Zeitungsfotos von vor Jahren, wo jeder Nigerianer ein Drogendealer war. Und zwar in ganz Österreich.
Genau.
Und das ist halt immer so. Und da brauchen wir jetzt gar nicht hinüberschauen und die Amerikaner verachten, die es natürlich am ärgsten getrieben haben. Aber wer sind denn die Amerikaner? Lauter arme Auswanderer zuerst einmal von Deutschland, Irland, wo immer.
Ja, ich glaube ja, dass das in Österreich nochmal ein bisschen anders ist, weil das, was Sie jetzt erzählt haben, sind ja sozusagen nur die Spitzen. Was aber total irre ist, dass es in Österreich ja quasi so gut wie keine Leute gibt mit nicht weißer Hautfarbe, wir hatten keine Kolonien, es gibt sozusagen keine zugewanderten Leute, die seit vielen Generationen da sind. Und wenn man das erste Mal als kleiner Provinzösterreicher in London oder in New York oder in Paris ist, dann fällt dir das erst auf, wie sehr das bei uns im Straßenbild nicht vorhanden ist. Weil in London gibt es schwarze Busfahrer und schwarze Apothekerinnen und ich weiß nicht was. In Österreich gibt es das nach wie vor nicht. Oder stellen Sie sich vor, es würde am Burgtheater plötzlich einer mit dunkler Hautfarbe spielen. Und zwar einfach irgendwas, nicht den Mohren von Shakespeare, sondern irgendwas. Es ist undenkbar in Österreich. Und das hat natürlich wahnsinnig viel auch mit dieser Geschichte zu tun.
Ich war auch in London und war positiv überrascht, dass es so bunt gemischt ist und man kann alles essen von der ganzen Welt, wenn man will. Und dann muss man mit Schauder natürlich daran denken, 1948 freigegeben, 1961 freigegeben. Und so ändert da nichts daran, dass ich mich dort auch wohl gefühlt habe.
Ja, das ist sozusagen immer die zwei Seiten dieser Medaille. Die Leute sind dort, weil es eine grausige Geschichte gab. Und bei uns gibt es die Leute aber nicht oder sind halt jetzt ganz neu zugezogen und werden noch hunderte Jahre bei uns völlig exotisch sein, glaube ich. Also das werden wir nicht mehr aufholen. Das Buch ist ja jetzt schon länger erschienen. Es ist sehr, sehr erfolgreich, zumindest bei uns in der Buchhandlung. Ich hoffe, in anderen Buchhandlungen auch. Es hat auch schon einige Kritiken gegeben über das Buch. Und was ich rausgelesen habe, das Buch wird gut aufgenommen. Es gibt trotzdem einen Punkt, wo es angreifbar wird, nämlich, dass Sie zu diesen historischen Fakten ja sehr viel dazu gedichtet haben. Sie haben das eh schon ein bisschen erläutert, warum Sie das gemacht hat. Die Fantasie ist mit Ihnen durchgegangen. Wie gehen Sie mit sowas um? Wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Sagen Sie einfach, das ist mir wurscht.
Ich weiß ja nichts. Wenn ich was abliefere, liefere ich immer zu spät. Dann mache ich ja wieder das Nächste. Ich kriege das ja alles nicht mit. Ich muss allerdings Folgendes sagen. Ich hatte 2016, 2017 in Stumm im Zillertal ein Stück über einen Bauernsohn, Erben, der 1968 auf die Alm ging und 40 Jahre nicht mehr zurückkehrte. Und da gab es jemand, der da Fischen hineinging, die Almgegend heißt Merzengrund. Und da hat mich jemand, der da reinging, Fischen, angerufen, ein Freund von mir, für den ich schon einmal ein Stück geschrieben hatte, und hat gesagt, du, der ist ein interessanter Mensch, willst du nicht hineinkommen mit dem reden? Da habe ich gesagt, was soll ich mit dem reden, wenn der weggeht von der Zivilisation und da drinnen glücklich ist, jetzt schon 30 oder 35 Jahre, was soll der mit mir reden? Vergiss das. Nachdem er 40 Jahre drinnen war, ist er schwer krank geworden. Dann hat man ihn geholt, gewaltsam. Er wollte sich selber operieren. Dann ist er gerettet worden im Krankenhaus und dann wurde er in ein Altersheim gesteckt. Dann ruft mich der wieder an und sagt, jetzt ist er im Altersheim, kommst du bitte? Da war ich noch in Irland. Dann habe ich gesagt, ja, ich komme, entschuldige bitte, es dauert ein paar Monate, bis ich wieder wegfahren kann. Am nächsten Tag hat er sich im Altersheim in Kasten mit einem Schnürsenkel aufgehängt, weil er das nicht ertrug. Und ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht sofort hin bin zu dem. Jetzt hat er aber nicht mehr gelebt. Jetzt habe ich halt mit der Schwester geredet und mit den Almhirten und den Wilderern und den Schmugglern und Verwandten und Leute, die ihn kannten, und habe mich verpflichtet gefühlt, weil dort das in Stumm aufgeführt wurde, authentisch zu sein, keine Fantasie walten zu lassen. Das Stück war ganz miserabel. Also das war eine Spurensuche, das war kein Theaterstück. Und ich denke mir, wer schaut sich sowas an? So rücksichtsvoll wollte ich sein, auch gegenüber der verstorbenen Mutter, wo es irgendwelche Geschichten gab und gegenüber der Schwester. Aber ich sage nur, ich nehme eh immer wieder viel zu sehr Rücksicht in meinem Leben oder will an der Wirklichkeit dranbleiben. Und da habe ich mir, das ist über mich gekommen, plötzlich habe ich mir die Freiheit genommen, fiktional zu werden. Die Geschichten, die ich recherchiert habe, auch Literatur aus dem 18. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhundert, da sind ja Sachen da aufgedacht, ja, unglaublich, ich war ja hin und weg. Und so ist es halt gekommen.
Ich habe beim Lesen immer Musik gehört von dieser Zeit, das war großartig.
Ja.
Ja, das war super. Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich muss jetzt aber, glaube ich, noch eine Frage stellen, die zwar nichts mit dem Buch zu tun hat, die mir aber, glaube ich, die Hörer nicht verzeihen würden, wenn ich sie nicht stelle. Wird es eine Fortsetzung von der Piefke-Saga geben?
Ja, ja. Weil das ist eine Geschichte, die die ganze Welt betrifft und einen bestimmten Ort ganz arg. Denen kann man keinen Vorwurf machen. Die haben ihren normalen Wahnsinn weitergemacht. Aber Vorwurf, dass sie nicht wussten, was das jetzt sei, kann man ihnen nicht machen, weil keiner von uns wusste, was das ist. Ich weiß es bis heute nicht, was das ist. Danke, dass das am Ende kommt, weil kaum war die Meldung draußen, dass ich das irgendwie machen muss jetzt wohl, ist das Buch mehr vorgekommen.
Darum wollte ich die Frage auch nicht stellen, aber nachdem ich habe jetzt auch beim Hergehen erzählt, dass ich mir jetzt mit meinem deutschen Mann und unseren Tiroler Freunden nochmal die Piefke-Saga angeschaut haben und wir waren alle so wahnsinnig baff, wie aktuell das Ganze ist. Also wir haben gesagt, die müssten eigentlich nur die Autos austauschen und die Dauerwellen von den Frauen müssten weg. Aber ansonsten könnte man die Dialoge ja sofort in die Gegenwart umsetzen. Und dann kam die Pressemeldung, dass sie vielleicht daran denken, eine Fortsetzung zu schreiben. Und jetzt wollte ich dann doch wissen, wie
jetzt
sehr das gelingen ist.
Machen wir so ein dort, wenn sie uns lassen. Ich muss erst hingehen. Man kann den Namen ja ruhig aussprechen. Das ist dort passiert und ich werde die Leute bitten, es uns dort machen zu lassen.
Ich bin gespannt, ob sie eine Drehgenehmigung kriegen. Schauen wir mal.
Ja, schauen wir.
Okay, vielen Dank.
Danke auch, danke sehr.
Bevor wir eine kurze Stelle aus dem Buch hören, gibt es noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
Mein Name ist Matthias Dussini. Ich bin Kunstkritiker und leite das Falter-Feuilleton und möchte Ihnen zwei Bücher mit in den Sommerurlaub geben. Zum einen den bei C.H. Beck erschienenen Roman Die Marschallin von Zora del Buono. Es ist ein Familienroman, der weit ins 20. Jahrhundert zurückführt, also in jene Zeit, als eigentlich die Weichen in die Katastrophe, andererseits aber auch die Weichen in unsere Gegenwart gestellt wurden. Also der Roman fächert das große Panorama auf. Die Rede ist von den Städten, Kriegsschauplätzen, den Schlachten des Ersten Weltkrieges in Slowenien im Sotschatal. Er führt weiter ins Berlin der 20er Jahre, in diese Aufbruchstimmung der Kultur, aber auch der kommunistischen Politik und geht weiter nach Süditalien, wo sich gerade in Zirkeln des Großbürgertums ein politisches Bewusstsein regt. Tito kommt vor, Antonio Gramsci, der kommunistische Theoretiker, kommt vor, die Gefängnisinseln des Faschismus. Also es ist ein Roman, in dem sozusagen alle Farben des 20. Jahrhunderts zum Leuchten gebracht werden. Das andere Buch ist ein Sachbuch von Paolo Rumis, einem in Italien bekannten Journalisten und Reisebuchautor, der die Geschichte des Benediktinerordens erzählt. Was auf Anhieb etwas merkwürdig klingt, erweist sich als durchaus haltbare These. Er beschreibt den Benediktinerorden als eine gesellschaftliche Kraft, die in der ausgehenden Antike, also nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches, Europa auf eine nicht aggressive Weise besiedelt hat und eine Botschaft in die Welt hinaustrug, die in den Augen des Autors noch immer Aktualität hat. Also eine Form der friedlichen Arbeit verbunden mit einer spirituellen Disziplin. Er beschreibt das nicht anhand von historischen Werken, sondern am Beispiel von Besuchen in heute noch existierenden Klöstern, die sich alle mehr oder weniger in Auflösung befinden, also der Nachwuchs fehlt, aber er findet doch immer noch Mönche und Äbte, die diese Ordensregel des heiligen Benedikt auf eine leidenschaftliche Weise vertreten. Ich habe den Autor in Dresden besucht und er hat mir erzählt, dass ihm die Quarantäne während der Corona-Zeit selbst erschienen ist, wie eine Art Klosteraufenthalt. Ein Klosteraufenthalt, der ihn so bewegt hat, dass er nach dem Ende der Quarantäne beschlossen hat, gleich noch 3 Wochen in einem Benediktinerkloster in Venedig zu verbringen.
Wir hören noch einen kleinen Teil aus dem Buch »Keiner von euch«.
Man hörte ein Pferd wiehern, da schaute ich neugierig, schlüpfte von Turnsteins Schoß, drückte ihm seinen Stock in die Hand und ging zur Freitreppe, um zu sehen, wer da gekommen war. Eine offene Kutsche, darin ein nordafrikanischer Sklavenhändler, ein Araber mit Turban. Er war schon einmal da gewesen, mit verdorbener Ware, wie meine Mutter gemeint hatte, denn die Ware lebte nur kurz. Am Boden der Kutsche sah ich sofort mein Geschenk. Der Sklavenhändler winkte mir grinsend zu, stieg von der Kutsche und hiefte einen groben, schmutzigen Leinensack auf seinen Rücken. Endlich kam er die Treppe herauf. »Mama, er ist da«, rief ich vor Freude. Alle schauten zu mir. Ich begleitete den Sklavenhändler zum Tisch und blickte erwartungsvoll auf den Sack. Als ich aufgeregt in den Sack zwickte, war ein zorniger Aufschrei zu hören. Der Sklavenhändler wandte sich an meine Mutter. »Euer Gnaden, Ihre Bestellung.« Mutter reagierte missgestimmt und wies den Araber darauf hin, dass mein Geburtstag schon vor 5 Wochen gewesen sei. Der Sklavenhändler erwiderte, dass der Weg durch Afrika und übers Meer lange und beschwerlich und voller Hürden sei. Er ließ den Sack unsanft auf den Boden fallen. Die Leute waren neugierig geworden und vom Tisch aufgestanden. Mutters Zofe, Giulietta, eine gestandene Matrone, und der Verwalter kamen nun auch auf die Terrasse, um einen Blick auf die Ware zu werfen. Ich kniete mich auf den Boden und versuchte, den Inhalt zu ertasten. Mutter wollte mich besorgt hochziehen. »Sachte, Clara, sachte«, rief sie, aber ich war einfach zu ungeduldig, und da biss mich der Inhalt des Sacks durch den groben Stoff hindurch in die Hand. Ich schrie erschreckt auf, »Mama, es hat mich gebissen!« Mutter meinte, sie habe mich ja gewarnt. Der Sklavenhändler gab dem Sack einen brutalen Fußtritt. Wie ein Tier schrie es darin auf und krümmte sich zusammen. Ich lutschte an meiner Bisswunde. Giulietta nahm mein Händchen, schaute sich besorgt die Wunde an. Mutter wandte sich entrüstet an den Sklavenhändler und fragte brüsk, warum er ihn noch nicht gezähmt habe. Der Händler rang die Hände, entschuldigte sich untertänigst und meinte, er sei schon ziemlich umgänglich gewesen. Mit dem Hinweis, man möge zurücktreten, kniete der Araber sich hin und knüpfte den Sack auf. Sofort schoss ein kleiner, schwarzer Junge in meinem Alter heraus und versuchte zu entkommen. Er war nackt und sehr schmutzig. Seine Füße und Hände waren gefesselt, die Hände auf dem Rücken. Spuren von Schlägen am Körper und im Gesicht.
Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Felix Mitterer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.